Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn eure Festplatte voll ist, dann passen keine Bits mehr auf den Rechner. Logisch. Ich denke, ihr und Hans-Jürgen Bartsch sind sich darin einig. Egal welchen Song, welches Spiel oder welchen Nova-Podcast ihr herunterladet, nichts geht mehr. Im Gegenteil, der Rechner zickt dann meistens auch noch rum. Fast könnte man denken, er will nicht mehr. Und eure Festplatte da oben, euer Gehirn, was macht ihr, wenn die voll ist?
Was ist denn das? Intelligenz.
Alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht gelernt haben, behindert Sie später beim Lernen.
Bei Schuleintritt hat das Oberschichtkind 30 Millionen Wörter mehr gehört als das Unterschichtkind.
Wissen Sie, was die beste Möglichkeit ist, Ihren IQ zu erhöhen? In die Schule gehen.
Was passiert denn mit den Noten, wenn Sie Smartphone verbieten?
Antwort: Die werden besser.
Wie kann es sein, dass Gehirne, wenn sie kaputt gehen, so völlig anders kaputt gehen als Computer? Je gebildeter ein Mensch ist, desto später kriegt er seine Demenz. Jetzt geht's um Ihr Hirn.
Manfred Spitzer erklärt uns in seinem Vortrag, dass unser Gehirn umso mehr Aufnahmekapazitäten bekommt, je mehr schon drin ist. Richtig gehört. Also kein Vergleich zum Rechner. Ihr und ich, wir ticken anders. Und wenn wir rumzicken, hat das nichts mit einem übervollen Hirn zu tun. Der Reihe nach. Genial im Gehirn, wie geht das? Darüber sprach der Psychiater Professor Manfred Spitzer am 9. Oktober 2018 am Technoseum in Mannheim.
Ja, ich habe immer ganz gerne mit den Händen gebastelt und ich wollte eigentlich Chirurg werden, wenn ich das mal kurz sagen darf. Aber so ändert sich halt manchmal doch dann der Lebensweg. Und wer weiß, wie schlau die anderen sind, aber mit Händen bist du besser als die meisten, deswegen hast du da einen Vorteil. Und dann bin ich an die Uni gegangen und habe alles Mögliche da gelernt. Und dann, wenn man alles Mögliche lernt, ist man am besten hinterher Psychiater, kann man nämlich alles brauchen. Das ist so kurz mein Lebensweg. Und psychiatrische Krankheiten sind Gehirnkrankheiten und so komme ich zur Gehirnforschung. Und dann habe ich auch noch Kinder und die haben manchmal von der Schule erzählt. Und ich habe mich viel mit Lernen und wie das im Gehirn geht beschäftigt. Mich immer gewundert, warum die komische Sachen aus der Schule erzählen. Und so komme ich dann auch zu Lernen. Jetzt fange ich aber endlich an. Genial im Gehirn, wie das geht. Ich möchte also nichts weniger versuchen, als Ihnen heute ganz kurz, und zwar mit Hilfe von neuen Daten und neuen Erkenntnissen klarzumachen, wie Ihr Gehirn funktioniert. Sie haben ja eins, haben es dabei, kommt ohne Gebrauchsanweisung. Sie werden heute systematisch oft fehlinformiert, wenn es darum geht, wie es funktioniert, aus bestimmten Interessen. Darüber rede ich nicht, aber ich rede einfach darüber, wie es funktioniert. Menschen unterscheiden sich in der Fähigkeit, Aufgaben zu lösen. Da sind wir uns einig. Ja. Welche Aufgaben? Irgendwelche. Und das ist zunächst mal das Interessante, was vor über 100 Jahren rauskam. Sie können Leute nehmen und lassen die irgendwelche Aufgaben machen, weil man vor über 100 Jahren gerne rauskriegen wollte, ob ein Kind in die Schule gehen kann oder nicht, hat man das halt auch mit Kindern gemacht und hat denen verschiedene Aufgaben gegeben. Das hat man dann später bei Erwachsenen auch gemacht. Es könnte ja so sein, dass es irgendwie so ist, dass es Aufgaben gibt, die sind aus dem Bereich und aus dem Bereich und die haben irgendwie nicht viel miteinander zu tun. Der eine kann halt die und der andere kann die und der andere kann die. So könnte es sein. Ja. Es hat sich aber herausgestellt, so ist es nicht. Sie können alle möglichen Aufgaben, alle möglichen Leuten geben und dann zeigt sich's, dass die eine Sorte von Aufgaben können die anderen auch besser. Und wenn dann nochmal ganz andere Aufgaben sind, dann können die auch besser. Sodass es sozusagen eine Fähigkeit gibt, allgemeines Aufgabenlösen. Ja? Und das ist das, was die das können, haben und die das nicht können, nicht haben. Das ist das, was einfach rauskommt, wenn viele Leute viele Aufgaben zu lösen haben. Und bei Kindern ist es noch ziemlich einfach. Da hängt es natürlich vom Alter ab. Da gibt es Kinder, die können die Aufgaben lösen, die Kinder in ihrem Alter im Durchschnitt lösen können. Und dann gibt es Kinder, die können Aufgaben lösen. Die können eigentlich vor allem die Kinder lesen, die schon ein Jahr älter sind. Die können aber mit 5 schon die Aufgaben lösen, die der Durchschnitt 6-Jährige kann. Und dann gibt es natürlich das Umgekehrte. Ja? Also Kinder sind sozusagen im Kopf unterschiedlich alt, als sie wirklich sind. Es wird bezogen auf den Durchschnitt. Ja? Also die meisten Kinder sind so gescheit wie der Durchschnitt ihres Alters. Das ist so, ja? Wenn sie den Durchschnitt nehmen. Ja? Das folgt aus dem Durchschnitt. Ja? Aber dann gibt es Kinder, die sind mit 5 schon so gut wie 6-Jährige. Und da hat sich einer überlegt, das geht zurück auf einen Franzosen, der hieß Binet, der hat dann viele Tests gemacht und immer geguckt, wie gut sind die Kinder, und dann wollte er sie einteilen in schulfähig und nicht schulfähig, und dann könnte man ja eben auch die Schulfähigen, egal wie alt sie sind, halt in die Schule schicken und die erst noch warten lassen, umgekehrt brauchen manche noch länger, und das war die Grundidee dahinter. Es hat in Frankreich angefangen, wurde in Deutschland weitergemacht. Ein Herr Stern hat dann gesagt, wir machen das jetzt mal ganz simpel, wir berechnen einen Bruch, und der Bruch, der geht so, wir beziehen, wie alt einer im Kopf ist, auf das Lebensalter. Und dann multiplizieren wir das mit 100 und dann nennen wir das Intelligenzquotient. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist die Grundidee. IQ ist Intelligenzalter durch Lebensalter. Sie finden also, der 5-Jährige, der ist so clever wie ein 6-Jähriger. Er ist so clever wie ein 6-Jähriger. Also im Kopf ist er 6. Er ist aber erst 5. Da hat er also ein IQ von 6 Fünftel. 6 Fünftel, das sind 1,2. Mal 100 sind 120. Und jetzt haben Sie den IQ von einem 5-Jährigen, der so schlau ist wie ein 6-Jähriger. IQ ist 120. Ja? Jetzt stellt sich eben raus, dass wenn Sie jetzt ganz viele Kinder testen und gucken, wie ist der IQ, dann ist es so verteilt. Also in der Mitte sind halt die meisten. Ja, ganz einfach, weil der Durchschnitt der 6-Jährigen ist 6. Und so clever wie 6-Jährige. Ganz banal, total banal. Jetzt hat man aber gemerkt, das ist ja interessant, und die mit 5 schon so clever sind wie 6-Jährige, die sind auch mit 10 cleverer als die üblichen 10-Jährigen. Die sind dann nicht so clever wie 12-Jährige, aber so fast. Und es geht so irgendwie ganz gut. Aber Sie merken schon, ein 55-Jähriger ist nicht irgendwie cleverer als ein 56-Jähriger, wenn er so clever ist wie ein 56-Jähriger. Also das klappt nur bei Kindern. Das war ein Problem. Denn es war deswegen ein Problem, weil Erwachsene sind ja auch mehr oder weniger clever. Und bei Erwachsenen ist es ganz besonders so, dass wenn die eine Sache können, können die andere Sachen. Anmerkung. Es hat dann ein Harvard-Pädagoge was über multiple Intelligenzen geschrieben. Der hat selber, als Australien gesagt hat, wir machen jetzt unseren Lehrplan nach den multiplen Intelligenzen von Howard Gardner, ist er nach Australien geflogen und hat gesagt, seid ihr verrückt? Also er hat zwar ein Buch darüber geschrieben, dass es multiple Intelligenzen gibt, aber wenn dann jemand sagt, wir wenden das jetzt mal in der Schule an, ist er hingeflogen und gesagt, macht's bloß nicht. Weil das macht keinen Sinn, weil natürlich gibt es erstmal den Faktor Intelligenz, und das ist allgemeine Lösungsfähigkeit. Und der erklärt für die Wissenschaftler unter ihnen den mit Abstand größten Brocken von Varianz in der Leistungsfähigkeit, der geistigen Leistungsfähigkeit eines Menschen. Also wissenschaftlich gesagt, die Varianzerklärung durch einen Faktor ist riesig, und dann kommt noch so ganz Kleinkram hinterher. Der eine ist ein bisschen sprachlich besser, der andere ein bisschen räumlich besser und der nächste ist irgendwie haptisch besser oder sowas. Aber Lerntypen, kann ich auch gleich sagen, die gibt's nicht. Das wurde zwar auch immer behauptet, aber es gibt keinerlei Wissenschaft dazu. Der eine hat es immer nur vom anderen abgeschrieben und dann haben es alle geglaubt, wie das manchmal so ist. In der Pädagogik leider öfters. Bei Erwachsenen hat man Folgendes gemacht. Ist man ähnlich vorgegangen, hat aber das Alter weggelassen. Man hat einfach gesagt, naja, jetzt nehme ich mal ganz viele Leute und gebe denen ganz viele Aufgaben. Und da stellt sich eben wieder raus, da gibt's Leute, die können so die mittelschweren Aufgaben. Und dann gibt's Leute, die können nur die leichten Aufgaben. Und dann gibt's Leute, die können die leichten, die mittelschweren und die schweren. Und jetzt stelle ich wieder fest, egal welche Aufgaben ich nehme, die schweren Aufgaben können, die können auch andere schwere Aufgaben und nochmal andere schwere Aufgaben. Also es ist wieder genauso. Und jetzt kann ich hergehen und diese Kurve nehmen und kann die über meine Ergebnisse drüberlegen und kann sagen, der Mittelwert ist 100 und so ist die Gauss-Kurve gebaut. Dann sozusagen kriege ich dieses Muster von Intelligenz raus, der durchschnittliche IQ ist 100. Ein Herr Stern, der hat den IQ erfunden vor gut 100 Jahren, deutscher Psychologe. Als es das dann erstmal gab, haben sich alle draufgestürzt, hey, wir können ja auch Soldaten, das haben die Amis gemacht, und zwar beim Ersten Weltkrieg. Da brauchten sie plötzlich Millionen von Soldaten, um sie nach Deutschland zu schicken. Und wie wählt man die aus? Ja, mit so einem Test. Dadurch wurde das Ganze natürlich massiv verbreitet. Und es hatte auch einen gewissen Erfolg. Man wollte die Offiziere aussuchen, man wollte die unteren Ränge aussuchen, wollte einen schnellen Test, um das hinzukriegen. Wer sind die Cleveren, wer sind die, die man auch braucht, aber eher für einfache Sachen. Und so hat man dann dieses Verfahren verwendet. Und so hat es sich auf die ganze Welt ganz schnell verbreitet. 20er Jahre IQ gemessen wurde überall. Also seit 100 Jahren wird das überall gemacht. Gleichzeitig wurde spekuliert, was ist denn das? Intelligenz. Und da wurde viel hineingeheimst, leider auch viel Unfug. Nach dem Motto, es gibt Möglichkeiten vielleicht, den IQ zu erhöhen. Und wissen Sie, was die beste Möglichkeit ist, Ihren IQ zu erhöhen?
in die Schule gehen.
Das ist mittlerweile sogar, aber noch gar nicht so lange her, nachgewiesen. Eine andere Möglichkeit ist, nicht in die Unterschicht geboren zu werden. Eine andere Möglichkeit ist, gute Gene zu haben. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Pendel ist hin und her geschwungen. Ich will es ganz schnell machen. Vor über 100 Jahren gab es Genetik. Und da gab es die ersten, Engländer Galton zum Beispiel, der gesagt hat, ja, da gibt's ja die genetischen Verbrecher und die genetischen Genies und die genetischen dies und jenes und das. Und es ist alles Genetik, zumindest hat er das gedacht. Das hat sich aber ziemlich durchgesetzt und dann hat man auch bald angefangen, sich zu überlegen, ja, da müssen wir doch dafür sorgen, dass bei unserem Volk sozusagen sich die, die richtig clever sind, dass die mehr Nachkommen haben und sie wissen, worauf das hinauslief. Das war gar nicht gut und hat dann zu vielen Auswüchsen geführt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Skandinavien, auch in den USA, da wurden auch die letzten mit Grenz-IQ in den 60er Jahren noch sterilisiert von Staats wegen. Also das muss man wissen. Das ist bei uns nach dem Krieg weg gewesen. In Skandinavien ging es noch viel länger und in den USA auch. Dann kam in den 50er Jahren eine Psychologie auf, der Behaviorismus, und der bekannteste Vertreter, B.F. Skinner, der hat gesagt, gebt mir ein Baby, ich mache euch einen Arzt draus, einen Schlosser oder einen Ingenieur, wie ihr wollt. Ich muss nur gucken, dass man dem Baby das richtige Training angedeihen lässt. Denn es ist alles nur die Umwelt und das Baby kommt sozusagen einfach auf die Welt mit allen möglichen Potenzialen und was man daraus macht, das hängt dann davon ab, was das Baby für eine Lerngeschichte hat. Und dann war klar, ah ja, es ist alles Umwelt und die Gene spielen keine Rolle mehr. Und dann gab es plötzlich Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Adoptivkinder den Intelligenzquotienten ihrer Eltern haben und nicht den ihrer Adoptiveltern. Das kam immer wieder mal raus, sodass man sich gefragt hat, oh, da stimmt doch was nicht. Denn die müssten doch eigentlich so sein wie die Adoptiveltern, aber die waren so wie die leiblichen Eltern. Wie kann man jetzt das wieder erklären? Und so ging es hin und her mit dem Pendel. Ja, wie kommt denn der Genius ins Hirn? Ist er schon drin von Anfang an oder entwickelt er sich erst oder wie ist es denn? Und da gab es vor allem Ideologie und wenig Daten. Ja, es gab dann aber Daten, zum Beispiel schöne Daten aus Science Magazine. Das war 2007, also so lange ist noch nicht her. Da hat man die große Chance genutzt, Waisen, die in Rumänien waren und im Waisenhaus waren und klein waren. Man hat also einfach Adoptivfamilien rekrutiert, hat aber doppelt so viel Waise in Waisenhäusern identifiziert, wie man Adoptivfamilien hat. Und dann musste man einfach die Münze werfen und hat eben manche adoptiert und manche nicht. Das hört sich brutal an, aber wenn man nicht alles Geld der Welt hat und begrenzte Ressourcen und man will dann jemandem was Gutes tun, ist es natürlich eigentlich sogar am gerechtesten, die Münze zu werfen, als es irgendwie anders zu machen. Aber man hat es eben gemacht und dann kommt ganz klar raus, dass wenn Kinder adoptiert werden in eine Adoptivfamilie und die Adoptivfamilien, die werden natürlich auch ausgewählt und so weiter, dann steigt tatsächlich die Entwicklung. Man kann das IQ nennen, es waren nicht direkt IQ-Tests, weil dafür waren die Kinder noch zu klein. Aber man sieht tatsächlich ganz positive Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Kinder. Da scheint also was reinzukommen, ja, und da werden die Kinder besser. How can we boost the IQ of dull children? Sowas wird man sich heute gar nicht mehr trauen zu publizieren. Hier haben das Franzosen gemacht und die haben einfach mal ganz verrückt eine Kartei genommen von zur Adoption freigegebenen Kindern und dann haben sie wieder die Münze geworfen und die Kinder entweder in Unterschichtfamilien, Mittelschichtfamilien oder Oberschichtfamilien hinein adoptiert. Und dann kommt Folgendes raus: Der IQ steigt in allen Fällen, aber wenn die in die Unterschichtfamilie reinkommen, da steigt er halt so um 6 oder 7, bei der Mittelschichtfamilie steigt er um 12 und bei der reichen Familie um 19. Das hat zum Teil ganz einfache Gründe. Es gibt neue Daten, die zeigen Folgendes. Der Unterschied eines Unterschichtkindes zu einem Oberschichtkind ist, bei Schuleintritt hat das Oberschichtkind 30 Millionen Wörter mehr gehört als das Unterschichtkind. Also das ist ein Vielfaches. Ja, und ich meine, Schulbildung ist sprachbasierte Wissensvermittlung. Ja, und wenn die einen 4-mal so viel Sprachtraining haben wie die anderen und jetzt wird sprachbasiert Wissen vermittelt, dann muss man sich um überhaupt nichts mehr wundern. Zum Beispiel nicht, dass wir in Deutschland einen schichtenabhängigen Bildungserfolg haben, sprich die Akademikerkinder gehen aufs Gymnasium und hinterher auf die Uni und die Arbeiterkinder nicht. Als die ersten PISA-Daten kamen, waren wir das Land mit dem größten schichtenspezifischen Bildungsunterschied. Hätte man nie für möglich gehalten. Man denkt an England, wo die reichen Kinder auf die gute Schule gehen und die Armen auf eine schlechte Schule. Oder man denkt an Amerika, dass das bei uns so ist. Das hat mich damals sehr betroffen gemacht. Wir haben diese Daten ja diskutiert. Und für mich selber war das das Irrste an den PISA-Daten, dass das rauskam. Wir haben sozusagen den größten Unterschied im Bildungserfolg. Und ich komme selber, ich bin Flüchtlingskind, also aus ärmlichsten Verhältnissen. Und ich hatte immer so die Idee, ja, wir waren doch alle gleich früher. Auf dem Land bin ich in die Schule gegangen. Wir waren 44 in der ersten Klasse. Aber alle konnten Deutsch und keiner konnte lesen und schreiben. Das war der Riesenvorteil. Wir waren alle gleich gut. Und dann gab es ein paar, die waren ein bisschen schneller und ein paar, die waren ein bisschen langsamer. Aber das war kein großer Unterschied. Weil ich so sozialisiert bin, war mir das, als dann diese PISA-Daten rauskamen, selber ganz unheimlich, dass ich in so einem Land lebe, wo das so der Fall ist. Weil ich das nie vermutet hätte. Was dann, wie das Science Magazine, zum Beispiel die mathematischen Fähigkeiten, denen gut tut. Wenn Sie eine gebildete Mutter haben, sind Sie fein raus. Das ist der wichtigste Prädiktor, wie gut Sie in Mathe sind. Ja. Vater macht nicht so viel. Lernumgebung zu Hause, wie gut ist die Grundschule, wie gut ist die Kita. Und diese Effekte, Geburtsgewicht hat nicht so viel Effekt, männliches Geschlecht, ist ein Tick besser in Mathematik, aber wirklich nur ein Tick. Und das liegt auch nur daran, es ist nicht so, dass die Gauss-Kurve bei Männern und Frauen verschoben ist. Also dass die Frauen alle intelligenter oder dümmer sind als die Männer. Aber es gibt einen Unterschied. Bei gleichem Mittelwert, ja, ist die Gauss-Kurve bei den Frauen etwas steiler und bei den Männern etwas flacher. Das heißt, bei den Männern gibt es ganz oben ein paar mehr und es gibt auch mehr Ausschuss. Und der Ausschuss, der taucht in unserem Schulsystem irgendwie nicht mehr so sehr auf, die sind dann woanders. Und wenn Sie dann den Rest nehmen, dann haben Sie halt bei den Hochbegabten, einfach weil die Varianz beim Mann breiter ist. Das ist, was man oft findet, dass sie Varianzunterschiede haben. Keine Mittelwertsunterschiede, aber Varianzunterschiede. Und die hat man tatsächlich. Sie werden immer wieder nachgewiesen, bei den Frauen ist die Varianz kleiner. Und bei den Männern, die sind potenziell auf Hochleistung getrimmt mit dem Risiko von Ausschuss. Das hat evolutionäre Gründe, das kann gar nicht anders sein. Liegt am Reproduktionsaufwand und. Das kann man alles durchdeklinieren. Wir haben es im Prinzip verstanden, warum das gar nicht anders sein kann. Aber es ist nun mal so und deswegen sieht es so aus, als wären die Männer einen Tick besser in Mathe. Das sind sie aber eigentlich gar nicht. Also ich wollte es nur gesagt haben. Und noch ein Datensatz, den ich sehr bemerkenswert finde. Michael Marmot ist einer der bekanntesten britischen Ärzte, ist auch mittlerweile Sir Michael Marmot. Der hat Studien gemacht, wie bei Zehntausenden von Beamten, die hießen auch Whitehall-Studie, römisch 1, Whitehall 2, ganz bekannt, und hat gefunden, dass die Überlebenschance eines Menschen direkt von seiner Besoldungsgruppe abhängt. Nicht nur die Reichen leben ein bisschen länger als die Armen, also der Chef lebt ein bisschen länger als der Pförtner, weil der Chef halt nur mal mehr Geld hat und in Gesundheit investieren kann, vielleicht auch im Grünen lebt und das ist auch gesünder und so weiter. Nein, jede einzelne Besoldungsgruppe, wenn sie von oben nach unten gehen, lebt ein bisschen kürzer oder wenn sie von unten nach oben gehen, lebt ein bisschen länger. Das sind also keine Extremgruppeneffekte, sondern das geht wirklich durch. Und was er eben auch gefunden hat, und das war 2010, eine ganz schöne Publikation, einen großen Datensatz, sie nehmen einfach mal 22 Monate alte Kinder, also ganz kleine Kerlchen, und gucken, wie ist deren intellektuelle Entwicklung. Das gibt es heute Tests, wo man objektiv messen kann, wie fit sind die Kerle im Kopf. Und dann nehmen sie einfach mal die Fitten und die Nicht-Fitten. Und dann gucken sie noch, sind die Oberschicht- oder Unterschichtkinder. Und sie nehmen aber einfach die 10% Fitten und die 10% gar nicht Fitten. Also sie nehmen die Extremgruppen und dann verfolgen sie die, bis sie etwa 10 Jahre alt sind. Und dann gucken sie nach, also jetzt messen sie IQ mit 10 und dann stellen sie Folgendes fest. Wer mit 22 Monaten clever war, der ist hinterher auch noch clever. Also auch hier englische Daten, Schichtenabhängigkeit der Bildung. Ja, also der Unterschied, der am Anfang war, der bleibt schon. Schooling in Adolescence raises IQ scores. Also es ist eine Untersuchung, wo man einfach ausgenutzt hat, dass es in Norwegen mal eine Schulreform gab, wo man die Schulpflicht um 2 Jahre verlängert hat, von 7 Jahre auf 9 Jahre. Und dann hat man geguckt, was bringt das? Diese 2 Jahre Verlängerung der Schulpflicht, die in verschiedenen Schulen zu verschiedenen Zeitpunkten eingeführt wurde. Deswegen war das dann kein Kohorteneffekt. Man konnte wirklich den Effekt dieser Änderung, 2 Jahre Schule, was bringt das? Und das bringt 3 IQ-Punkte, also von 106 nach 108 etwa. Das hört sich wenig an. Aber 1 IQ-Punkt sind 18.000 Euro Lebenszeitverdienst. 2 IQ-Punkte sind schon 36.000 Euro Lebenszeitverdienst. Bei einem Lebenszeitverdienst von 500.000 bis 1 Million, das kommt darauf an, wo man guckt und wie man es berechnet, ist das nicht wenig. 3 IQ-Punkte sind schon 10% Lebenszeitverdienst. Hauptschüler, die haben ein IQ zwischen 90 und 100 und Gymnasiasten haben ein IQ, sagen wir 110 im Schnitt. Tendenz abwärts im Moment. Ja, wenn über 50% eines Jahrgangs auf Gymnasium gehen, dann folgt zwingend, dass sie unterdurchschnittlich intelligente Kinder auf dem Gymnasium haben. Es geht gar nicht anders. Die gehören da zwar nicht hin, aber sie sind da. Einfach, wenn sie über 50% eines Jahrgangs aufs Gymnasium schicken. Und wir sind ja dabei und so weit. Jetzt bin ich mal mit meinem Vorwort fertig, denn jetzt will ich Ihnen erklären... Jetzt will ich Ihnen erklären, warum das alles so ist. Nämlich, jetzt geht's um Ihr Hirn. Und ich habe Ihnen mal zwei Hirne mitgebracht. Da muss man, glaube ich, kein Fachmann sein. Das rechte Hirn, das sieht normal aus, wie so ein Hirn aussieht, wenn man halt da so einen Scan macht. Das linke Hirn, ich glaube, da sind wir einig, sieht nicht so gut aus. Beim linken fehlt, ich sage mal, 80%. Das linke Gehirn ist publiziert, aus einem simplen Grund. Das gehört zu einem Mann, der war zum Zeitpunkt der Aufnahme 43 Jahre alt, verheiratet, Beamter, zwei Kinder und der hatte gar nichts. Der hatte nichts. Der war völlig normal. Sie können 20% Ihres Gehirns nur haben und Sie haben nichts. Es fällt keinem auf, nicht Ihnen und auch sonst niemandem. Das gibt's. Und die Frage, die sich sofort stellt, ist ja, wie kann das sein? Also wenn Sie hier so ein Loch raussägen, dann sind wir einig, tut er nimmer. Ja? Computer, die tun ja schon nicht, wenn weniger passiert. Das wissen wir auch alle. Ja? Wir haben ein drastisches Vokabular. Wir sagen, er ist mal wieder abgestürzt, ja? Oder hat sich aufgehängt. Also wir reden schon heftig, wenn der Computer nimmer tut. Ja? Gehirne, das ist interessant, haben genau die entgegengesetzte Eigenschaft. Die hat auch einen Namen. Der heißt Graceful Degradation. Das heißt auf Deutsch so viel wie die gehen mit Würde kaputt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die Parkinson'sche Krankheit haben, da gehen bestimmte Nervenzellen, die für die Motorik eine wichtige Rolle spielen, kaputt, dann sind schon 70% aller der Nervenzellen, die davon betroffen sein können, kaputt. Und Sie merken noch nichts. Und dann sind 80% kaputt und Sie merken, na, Sie zittern ein bisschen, sind Sie ein bisschen steif. 90%, Sie zittern viel und sind noch ein bisschen steifer, aber Sie leben noch. Und 95%, da geht es Ihnen nicht mehr gut, aber Sie leben immer noch. Das meine ich mit Graceful Degradation. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Gehirne, wenn sie kaputt gehen, so völlig anders kaputt gehen als Computer? Ja, weil sie völlig anders gebaut sind. Wie? Was haben wir in dem Computer drin? Ein Chip, der rechnet und ein Chip, der speichert oder eine Festplatte, die speichert. Heute ist es meistens auch ein Chip. Ja? Also wir haben eine Informationsverarbeitungseinheit und eine Informationsspeicherungseinheit. Was haben wir hier? Crashkurs Gehirn, wir haben Nervenzellen im Kopf. Wie viel? 100 Milliarden. Und ganz schlimm, zu jeder Nervenzelle kommen 10.000 Fasern. Wenn man ganz nah rangeht, sieht man die Fasern ankommen. Aber nicht nur die paar Dutzend, die man hier sieht, kommen zu einer Nervenzelle an, sondern 10.000. Und die hätten da ja gar keinen Platz. Deswegen braucht es diese vielen Tentakel, damit Platz ist, mit die vielen Fasern hier Kontakte knüpfen können. An jedem dieser kleinen Knubbel, die man hier sieht, ist eine Kontaktstelle. Die hat auch einen Namen, kennen Sie alle, heißt Synapse. Jeder Oberschüler lernt heute, wie das Ding funktioniert. Ionenkanäle, Transmitter und so weiter ist Schulstoff. Hier wird also ein elektrischer Impuls auf chemischem Weg übertragen. Ja. Passiert, wie viele Synapsen haben Sie im Kopf? Na ja, 10.000 mal 100 Milliarden. Das sind 1 Million Milliarden. Na, 1 mit 15 Nullen. Das ist die Anzahl dieser Dinger in Ihrem Kopf. Und als ich das gelernt habe im ersten Semester, habe ich dann nachgedacht und überlegt und überlegt und dachte mir, na ja, also eigentlich wäre es ja besser ohne, denn diese Chemie kostet Energie und braucht Zeit. Ohne diesen Knubbel, wenn der Impuls einfach nur hier durchrauschen würde, ohne diese Synapse, wäre er schneller und es bräuchte weniger Energie. Die auf der Hand liegende Frage war also, Herr Professor, warum gibt es Synapsen? Ohne wäre es besser, also effektiver, denn weniger Energieverbrauch und schneller. Die Antwort damals, halt deinen Mund. Also ein bisschen ungehalten. Ich habe mir nichts bei gedacht, ich habe halt gefragt, ja, was soll das? Und dann hat er mir so gesagt, also das Fragen, was soll's, kann man nicht stellen, es ist halt so. Ja? Also gut, also heute weiß ich, warum der nicht so ganz freundlich war, weil er wusste es halt auch nicht. Und es war nicht einmal sein Fehler, ich meine, Neurobiologie war sein Ding und er wusste nicht, warum es Synapsen gibt. Und niemand wusste es vor 40 Jahren. Und es ist, um es gleich zu sagen, die wichtigste Erkenntnis aus der Gehirnforschung aus den letzten 40 Jahren, dass wir das heute total klar erkannt haben, wozu Synapsen da sind. Ja? Und es hat eine Weile gedauert. 1999 ist das publiziert in Nature. Zwei Synapsen, an der liefen wenige Impulse drüber, an der viel. Noch einmal 10 Jahre vorwärts, 2009, wieder eine schöne Studie, wieder in Nature. Sie gucken sich ein kleines Stückchen von der Nervenzelle an und das Kunststück war beim lebendigen Tierchen. Und wir wissen, wie der funktioniert. Das ist das Verrückte. Die wichtigste Erkenntnis ist, diese Dinge ändern sich Und jetzt hat man was ganz Geniales gemacht. Jetzt hat man dem Tierchen eine Sehaufgabe gegeben, die es jeden Tag mehrere Stunden gelernt hat. Das musste Sachen unterscheiden lernen und die wurden immer schwieriger zu unterscheiden und so weiter. Und man konnte den Lernfortschritt jeden Tag monitoren und man konnte am Tag 12 und am Tag 16 wieder genau das gleiche Stückchen fotografieren. Und was sehen Sie? Neu geknüpfte Verbindungen. Das heißt, weggeräumt wird nicht viel, aber Neues wird produziert. Sie können sogar noch Folgendes machen. Sie können nicht nur die paar Dinge fotografieren, Sie können das im größeren Bereich zählen und können die Anzahl der neu gebildeten Synapsen mit dem Lernfortschritt in Zusammenhang bringen. Und auch das funktioniert. Je Lernfortschritt, desto mehr neue Synapsen. Und da kommt dann unterm Strich raus, Gehirne machen keine Downloads, sondern die werden benutzt. Sie fühlen, denken, nehmen wahr, sprechen, planen, haben eine Emotion irgendeiner Art. Das entsteht alles in ihrem Hirn. Und immer dadurch, dass die miteinander reden, denn die Nervenzelle, die von hier was bekommt zum Verarbeiten, schickt auch dahin was zurück. Und so geht's immer hin und her und dann unterhalten die sich und knobeln raus, was ist denn das? Zum Beispiel ein Motorrad hat gerade mein visuelles System rausgeknobelt und meinen Sprachzentren gesagt und schon habe ich Motorrad gesagt. Das geht ratzfatz in unseren Köpfen, ja? Und wenn man dann viele Motorräder gesehen hat, dann weiß man auch, wenn man nochmal eins sieht, ah, das ist ein Motorrad, weil man hat das dann schon gesehen. Ja? Und was ist passiert? Es haben sich Synapsen in unserem Kopf geändert, in ihrer Stärke. Und wir wissen noch, dass sich im Gehirn erstmal beim Baby ganz viele Synapsen bilden und dann werden halt einige davon benutzt. Und die, die benutzt werden, die werden immer dicker und bleiben auch. Und die, die nicht benutzt werden, werden weggeräumt. Und wenn sie erstmal weggeräumt sind und dieses Stückchen Gehirn dann immer fester wird, so muss man sich's vorstellen, dann ist es irgendwann mal fertig, hat gelernt, was es gelernt hat und kann noch dazulernen, aber nur noch auf dem Rücken dessen, was es schon kann. Denn auf diesem Rücken, das ist ja die Funktion der ganzen Sache. Ich sage es Ihnen noch mal am anderen Beispiel, Sprachzentren. Kinder lernen nicht einfach so sprechen. Nein, man muss sich mit ihnen unterhalten. Und zwar nicht ein paar Mal, sondern ein paar Millionen Mal. Und das Hirn erledigt den Rest. Genauer genommen, die Sprachzentren erledigt den Rest. Denn in den Sprachzentren entstehen dann Verbindungen, die bei uns, Ihnen und mir, dafür gesorgt haben, dass wir jetzt Deutsch können. Und sie mit einer Leichtigkeit dekodieren, dass ihre Trommelfälle so ein bisschen sich hin und her bewegen. Mehr kommt ja nicht aus meinem Mund an Sie. Ihre Rechenleistung. Computer können es bis heute nicht richtig, weil es wirklich ganz kompliziert ist, was da passiert. Aber wir machen das mit einer Leichtigkeit. Und jeder Dreijährige hat es schon gelernt. Und macht es mit der gleichen Leichtigkeit. Warum? Weil Dreijährige so wahnsinnig schnell lernen. Weil kleine Kinder überhaupt ganz schnell lernen. Warum müssen die so schnell lernen? Ja, weil die kommen auf die Welt und wissen ja noch gar nichts. Und dann lernen sie und dadurch, dass sie was lernen, ändern sich die Verbindungen in ihrem Gehirn. Zum Beispiel beim Laufen lernen, dann ziehen sie sich hoch, plumpsen hin, ziehen sich hoch, plumpsen hin. Und jedes Mal schicken sie ein paar andere Impulse an ein paar anderen Muskeln. Sie ändern einfach das, was sie an die Muskeln schicken. Und wenn sie merken, sie sind schneller hingeplumpst, dann war das keine gute Idee, die Änderung. Und wenn sie ein bisschen länger oben bleiben, also sie stoppen jedes Mal die Zeit, bis sie unten liegen, und wenn sie ein bisschen länger oben bleiben, war das in die richtige Richtung geändert. Und das machen sie ein paar tausend Mal und bleiben oben. So kann man auch heute Robotern laufen beibringen, aber so lernt jedes Baby laufen. Wie lernt ein Baby laufen? Von Fall zu Fall. Wichtig ist, dass anhand dieser einzelnen Fälle nicht der Einzelfall gelernt wird. Das Baby lernt nicht, oh, gestern bin ich bei der Oma beim linken Stuhlbein auf die rechte Pobacke gefallen, weil davon hätt's nichts, wenn es sich so einzelne Ereignisse merkt. Aber anhand jedes Plumpsers wird ein bisschen nachjustiert und so entsteht Laufen. Anhand jeder Sprachäußerung wird ein bisschen nachjustiert und so entsteht Sprachverständnis und Sprachproduktionsfähigkeit. Das haben wir heute so gut verstanden, dass genau dieses Verständnis, wie es funktioniert, das Geschäftsmodell der reichsten Firmen der Welt ist. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook haben mittlerweile Computer gebaut, die so funktionieren, nicht wie das hier und das, was auf ihrem Schreibtisch steht. Und wenn man Computer baut, die so funktionieren, ja, dann können die selber lernen. Und dann können sie zum Beispiel lernen, wie man Brettspiele spielt oder Skat. Und die besten Computer können das heute besser als die besten Menschen das können. Das schwierigste Brettspiel ist Go. Das hat 2016 zum ersten Mal ein Computer den weltbesten Go-Spieler geschlagen. Ja, und zwar in 4 von 5 Durchgängen. Wir wissen immerhin genug über das Hirn, dass wenn man es nachbaut, wird man zur reichsten Firma der Welt. Nämlich wenn man es nachbaut, lernen lässt, wer bringt dem was bei? Die Weltbevölkerung, nehmen Sie Facebook oder Amazon. Und dann kann Facebook und Amazon der Weltbevölkerung im Gegenzug Werbung verkaufen. Und es funktioniert so gut, dass vom 19 Milliarden Werbemarkt in Deutschland 18 Milliarden an diese fünf reichen Kalifornischen geht. Und die letzte Milliarde, um die kämpfen sämtliche Zeitungen und Zeitschriften. Das muss man wissen. Ja? Die anderen gehen nach Kalifornien. Jetzt habe ich Ihnen erklärt kurz, wie Ihr Hirn funktioniert. Also noch einmal, was Sie nicht können, ist Ihr Hirn benutzen und es nicht ändern. Das passiert von allein. Das Hirn lernt immer. Sobald Sie es benutzen, ändert es sich. Sie können ja auch nicht Ihre Muskeln benutzen und nicht dafür sorgen, dass die wachsen. Weiß ja jeder, deswegen gehen ja alle Leute in die Muckibude, weil wenn man sie benutzt, dann wachsen die Muskeln. Und so ist es mit Ihrem Hirn auch. Ganz andere Erkenntnisquelle, aber gleiche Erkenntnis, nämlich, da hat sich ein Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger, der Jim Hackman, schon vor 12 Jahren Gedanken gemacht in einem dreiseitigen Science Paper, und das ist das wichtigste Ergebnis in einer einzigen Abbildung in dem Paper. Der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie hängen eigentlich die Wirksamkeit der Bildungsinvestitionen in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden ab. Also man kann es auch anders formulieren, wenn Sie einen Euro in Bildung stecken wollen, wo tun Sie den hin? In den Kindergarten. Da rechnet er sich nämlich am meisten, weil da am meisten Bildung für rumkommt. In der Schule passiert auch noch relativ viel an Änderung. Das liegt schlichtweg daran, das Kind lernt ein Vokabel bei einer einzigen Präsentation. Also das wissen alle Eltern, schnappt ein Wort auf und 4 Wochen später benutzt es das. Hat es zwischendurch nicht gehört und auch nicht verwendet, aber es hat es gelernt, vor 4 Wochen. Das beobachtet man. Einmal, unser Eins muss jetzt 10-mal irgendeine Vokabel lernen, hat es immer noch nicht kapiert. Ja, und da, irgendwo dazwischen sind dann die Schulkinder. Aber hier wird richtig viel gelernt, bevor Sie aber jetzt depressiv nach Hause gehen. Das Ganze hat eine Kehrseite und die Kehrseite ist genauso wichtig wie diese Seite. Das Interessante ist, Sie wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, aber Sie wissen nicht, dass Sie es wissen. Hier ist ein Deutscher, der kann Deutsch. Und hier ist ein Deutscher, der kann Deutsch und 4 Fremdsprachen. Jetzt lernen beide eine neue, für jeden von denen neue Fremdsprache. Wer kann das besser? Nehmen wir ein Musikinstrument, der kann noch keins und der kann schon 5, die lernen ein neues, wer ist besser? Na ja, wieder der. Ja? Wir können uns jetzt abkürzen, egal was es ist. Je mehr Sie schon können, desto leichter geht's. Schauen Sie die Festplatte von dem Rechner hier. Wenn die 50% voll ist, passt noch 50% rein. Wenn die zu 90% voll ist, passt noch 10% rein. Haben Sie mal jemanden getroffen, der sagt, du, ich kann 5 Sprachen, also meine Sprachzentren sind langsam voll? Danke, dass Sie lachen. Was haben Sie damit aber zugegeben? Dass Ihnen eigentlich klar ist, Ihr Gehirn hat die Eigenschaft, klingt völlig paradox, aber hat sie. Je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Weiß man, seit 150 Jahren, damals hieß es hermeneutischer Zirkel, die Hirnforschung kann das wunderbar klar machen, warum das so ist. Weil hier oben keine Trennung zwischen Verarbeitung und Speicherung vorliegt. Die 100 Milliarden Nervenzellen machen die Informationsverarbeitung. Die 1 Million Milliarden Verbindungen zwischen ihnen ist der Speicher. Und je mehr Verbindungen in den Sprachzentren hergestellt wurden in Kindheit und Jugend, weil da viel drüber lief, die 30 Millionen Wörter zum Beispiel, oder noch eine zweite oder noch eine dritte Sprache, desto fitter sind die Sprachzentren. Und wenn die Sprachzentren auftrainierter sind und da reden zwei, man versteht aber nichts, aber man sieht, die reden miteinander, also sprechen die offensichtlich miteinander, dann kann man mal hinhören genauer, ob man was aufschnappt und desto leichter wird man was aufschnappen und desto leichter hat man es, eine nächste Sprache zu lernen. Es gibt Leute, die können 50 Sprachen, die lernen die 51 in 6 bis 8 Wochen. Das kennt man aus. Es gibt nicht viele Fälle, aber so Fälle gibt es. Ja. Und je mehr Sprachen sie schon können, desto besser sprechen sie ihre Muttersprache, nicht desto schlechter, besser. Ja. Und desto leichter lernen sie die nächste. Und das ist eine Eigenschaft unseres Gehirns, die betrifft alles. Also nicht nur Sprechen, sondern alles. Und es ist sehr wichtig, das zu wissen. Es ist auch wichtig zu wissen, in unterschiedlichen Gehirnen ist es unterschiedlich schnell ausgebildet. Das ist jetzt auch nicht viel sophistizierter, aber ein bisschen. Unser Sehen ist mit 5 Jahren etwa fertig, hat ausgelernt, weil dann können wir sehen. Ich will Ihnen das als Beispiel geben, damit Sie wissen, wie wichtig das ist. Man macht ja heute die Untersuchungen von Babys. Und da kann man bei einem 1-jährigen Kind, können Sie nicht sagen, les mal von oben bis unten mit dem linken Auge oder sowas. So können Sie keinen Sehtest mit dem Baby machen. Aber Sie können irgendwie machen und dann können Sie am Auge zuhalten. Das verfolgt dann Ihren Finger, der sich bewegt oder auch nicht. Das heißt, Sie können so rauskriegen, wie gut sieht ein Baby. Und wenn Sie dann finden, das sieht auf dem Auge 70%, auf dem Auge 100%. Heute kann man objektive Tests machen mit den Mitteln, die wir aus der Hirnforschung entwickelt haben. Und wenn man rausfindet, das Auge ist nicht so gut wie das, was muss man dann machen? Dann muss man das gute Auge bei dem Baby jeden Tag ein paar Stunden zukleben. Warum? Wenn man das nicht macht, passiert Folgendes. In die Sehzentren kommen von beiden Augen die Sehinputs. Aber hier, haben wir gesagt, war es immer ein bisschen unschärfer und hier ist es schärfer. Was machen die Sehzentren? Die verarbeiten gern scharfe Bilder. Um welche Bilder kümmern die sich? Um die Bilder von dem Auge. Wir wissen sogar mittlerweile, dass die Inputs hinten um Verarbeitungskapazität konkurrieren. Der gute Input, der macht also den schwachen Input platt. Und wenn von hier da hinten nichts verarbeitet wird, ja, dann werden die Verbindungen, wenn noch ein paar da sind, weggeräumt. Neue entstehen schon mal gleich gar nicht. Und wenn Sie das laufen lassen und das Kind ist 5, dann ist es auf dem Auge blind. Blind, Sie haben richtig gehört. Und das ist heftig, wenn Sie mit einem Auge blind sind. Sie können immer Stereo sehen und wenn Sie das zweite Auge verlieren, sind Sie ganz blind. Also deswegen will man das nicht. Aber wenn Sie das gute Auge zukleben, dann nehmen Sie dem schwächeren Auge die Konkurrenz weg. Und dann kann das Kind nur die Impulse verarbeiten, tut es auch. Dadurch werden Verbindungen geknüpft, es werden keine weggemacht und Sie erhalten das 70% zum Beispiel sehende Auge. Und wenn das Kind 5 ist, können Sie die Augenklappe weglassen. Warum? Das Sehsystem ist fertig entwickelt. Und dann ändert sich nichts mehr. Beim Sprechen ist es so, wenn Sie mit 13, 14 noch keine Sprache, auch keine Zeichensprache gelernt haben, lernen Sie nie mehr sprechen. Wissen wir mittlerweile auch. Und dann gibt es hier noch Denken, Wollen, Handeln. Da wissen wir eigentlich nicht genau, bis wann es fertig ist. Also Werte, Ziele, ganz schwere Handlungsplanungen. Das ist das, was am letzten fertig wird. Wir haben ein paar Daten. Wenn Sie 18-Jährige, die gerade den Führerschein gemacht haben, untersuchen, finden Sie einen bestimmten Prozentsatz von Autounfällen im ersten Fahrjahr. Wenn Sie das Gleiche mit 19-Jährigen, die mit 19 den Führerschein erst machen, dann haben die weniger Unfälle pro Jahr. Die 20-Jährigen, die mit 20 den Führerschein machen, haben noch weniger Unfälle. Und die Kurve geht runter bis zu 3,24 und dann bleibt sie unten. Und irgendwann bei 80 geht es wieder hoch, aber egal. Wichtig ist, 18-Jährige haben noch nicht ein voll entwickeltes Gehirn. Ja? Die sind noch nicht ganz fertig. Da ist noch Impulskontrolle nicht so gut wie beim 23-Jährigen. Die sind manchmal disinhibiert und machen Mist. Und Sie wissen das ja alles. Oder ein Datum, das finde ich bemerkenswert, das gibt es seit Hunderten von Jahren. Die katholische Kirche weiß, dass sich Missionieren ab 26 nicht mehr lohnt. Weil dann Wertesysteme, Haltungen, Einstellungen, die sind dann fest. Genauso, wenn das Kind 5 ist, können Sie Sehtraining machen, wie Sie wollen. Das Auge bleibt blind. Sie können dann nichts mehr machen, weil die Entwicklung ist abgeschlossen. Man spricht von Entwicklungsfenstern und so weiter. Und die gibt's auch für höherstufigere Leistungen. Neulich war in der Talkshow eine 15-Jährige gesagt hat, sie geht jetzt aus der Schule und macht jetzt erstmal Influencer im Internet und dann macht sie vielleicht irgendwann mal später weiter in der Schule. Ja, es geht aber nicht, weil die Flexibilität ihres Gehirns, die haben sie eben hier. Sie können nicht sagen, ich mache Schule aber erst ab 40 und mache vorneweg Spaß oder so. Dann geht's halt nimmer, das schnelle Lernen von vielen Dingen, was hier leicht geht. Und was sie hier nicht haben, das können Sie hier nicht für Weiterlernen verwenden. Naja, die Digital Natives, die lernen halt vieles nicht. Die machen Outsourcing. Das kann man ja alles googeln, braucht man nicht wissen. Und also warum selber denken, wenn man auch auslagern kann? Das haben Sie alle schon gehört. Und dann wird gleich gesagt, ja, und genau deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn die was nicht lernen. Denn dann haben sie mehr Platz für was anderes. Schon mal gehört? Haben wir alle schon gehört. Merken Sie was? Das ist völliger Unsinn. Also wenn Sie Englisch in der Schule weglassen, lernen Sie mit 20 nicht besser Chinesisch, weil noch Platz in Ihren Sprachzentren ist. Ja? Das wird aber heute behauptet. Die Digital Natives, das ist gar nicht schlimm, wenn die vieles nicht lernen. Dann haben Sie ja Platz für was anderes. Aber noch einmal, alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht gelernt haben, behindert Sie später beim Lernen. Weil das, was Sie gelernt haben, das sind Anknüpfungspunkte, das sind auftrainierte Hirnstrukturen, die ansonsten brach liegen und eben nicht auftrainiert sind. Weswegen wir um Gottes Willen nicht die Schulen leichter machen sollen, damit die Kinder weniger Arbeit haben und damit sie weniger Lernen brauchen, weil sie brauchen ja gar nichts mehr wissen, sie können ja alles googeln. Völliger Nonsens. Das ist das nächste große Dummheit, mit der wir täglich versorgt werden. Ich möchte es Ihnen mal ganz klar machen. Morbus Google, was ist denn das? Das habe nicht ich erfunden, sondern Ingenieure der Firma Microsoft. Die haben das 2009 publiziert. Eine Studie, wo man tausende medizinbezogener Google-Suchläufe untersucht hat und geguckt hat, was passiert denn da, wenn jemand Kopfweh, Brustschmerzen oder Zittern googelt. Da landet er in den 0,1 Sekunden bei Hirntumor, Herzinfarkt oder ALS. Er fährt, er hat einen qualvollen Tod und ist völlig durch den Wind. Und diese Suchen brechen im Durchschnitt nach 90 Minuten ergebnislos ab. Das konnte man nachweisen. Man hat die einfach nachverfolgt. Was ist passiert? Die Leute, das wissen wir heute auch, die holen sich beim Doktor eine zweite Meinung.
Gehen noch beim Psychiater vorbei oder beim Psychologen wegen Schlaftabletten, Beruhigungsmitteln, stützenden Gesprächen und was nicht all. Das kostet mittlerweile, dazu gibt es wirklich Publikationen, unser Gesundheitssystem so im ein-, zweistelligen Prozentbereich Geld. Und wir geben pro Tag 1 Milliarde für Gesundheit aus, ne? Also 300 Milliarden im Jahr. Und 1% sind 3 Milliarden. Also Morbus Google kostet richtig Geld. Abhilfe, total einfach. Wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, dann hilft es sehr, wenn Sie vorher Medizin studiert haben. Dann können Sie nämlich sofort erkennen, was taugt und was nicht. Und was es nicht gibt, es gibt keine allgemeine Fähigkeit, die Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden oder die Wahrheit zu erkennen als solche. Kann es gar nicht geben. Wird immer so getan. Die heißt Medienkompetenz, Internetführerschein oder es gibt x Namen dafür. Sie gibt es aber nicht, sondern Sie müssen was wissen. Und je mehr Sie wissen, desto besser können Sie in dem Bereich, wo Sie was wissen, googeln. Und wenn Sie gar nichts wissen, nützt Ihnen Google auch nichts. Denn Sie sind nicht in der Lage, die Wahrheit von der Falschheit zu trennen und Google schmeißt Ihnen jeden Blödsinn. Die Wahrheit vermischt mit jedweder Falschheit auf dem Bildschirm. Und es gibt keine allgemeine Fähigkeit, das auszusehen. Es gibt nur Vorwissen, was Sie schon haben müssen, um Suchmaschinen zu verwenden. Das gilt für jede Kommunikation mit digitaler Infrastruktur. Ich zeige Ihnen dazu mal einen Datensatz. Aus Science Magazine vom letzten Jahr, hier hat man 1,8 Millionen Massive Open Online Courses untersucht, die gemacht wurden und hat geguckt, wie hoch ist die Bestehensrate. Und diese Massive Open Online Courses, MOOCs, das war ja Geschäftsmodell vor knapp 10 Jahren großer amerikanischer Unis, nach dem Motto, wir haben die besten Professoren, die machen die besten Vorlesungen. Wir stellen die Vorlesungen, Videos online, wir stellen noch ein paar Übungsaufgaben online, machen auch noch online eine Klausur. Und gegen einen geringen Obolus kann man dann unseren Degree eben auch irgendwo in der Pampa am Computer erwerben. Und die Idee war, wir investieren jetzt in diese MOOCs ein paar Millionen und werden steinreich, weil ganz viele in der ganzen Welt das mitmachen. Der erste MOOC in Stanford war ein Riesenerfolg. Viele haben mitgemacht, viele haben bestanden, war alles super. Was sich aber in ganz kurzer Zeit herausgestellt hat, ist, die Dinger funktionieren nicht. Die Bestehensquote liegt bei 2-8%. Auf gut Deutsch, die Nichtbestehensquote liegt bei 92-98%. Also Beispiel, wenn ich eine neue Therapie in der Medizin erfinde und es sterben 92-98%, werde ich damit weder reich noch berühmt. Das sagt mir nur irgendwann ein Kumpel, hör auf mit dem Blödsinn, du bringst die Leute um. E-Learning kennen Sie alle und wie toll das sei. Ja? Also bis zu 98% bestehen den Kurs nicht, den Sie in E-Learning-Form machen. Und es hängt sehr von der Vorbildung der Person ab, die den Kurs macht. Wenn er Vorbildung hat, hat er immerhin 8% Chance zu bestehen. Wenn er keine hat, nur 2% Chance zu bestehen. Wenn er ein Schüler ist, hat er definitionsgemäß keine Vorbildung. Entsprechend ist seine Chance, den zu bestehen. So war es nämlich auch. Es kam nämlich wirklich bei den MOOCs raus und nebenbei alle großen amerikanischen Unis, Berkeley, Harvard, Stanford, wie sie heißen, haben das Geld in die Tonne getreten, abgeschrieben und machen das nicht mehr. Weil es nicht funktioniert. Ja? Hat sich nämlich gezeigt, Leute, wie Sie und ich, wir können den MOOC machen und den bestehen. Warum? Wir wissen ja schon was. Wir wissen, wie man lernt, wir haben schon vielleicht einen Doktortitel oder akademische Ausbildung und wir können sowas. Aber wenn Sie die nicht haben, deswegen kommt immer raus, je jünger die Leute sind, desto weniger klappt es mit Lernprozessen, die Sie am Computer machen. Ja. Diese Erkenntnis ist einfach sehr wichtig. Ich muss mich schon wundern, dass man das heute einfach, ja, ich will mal so sagen, nicht zur Kenntnis nehmen will, weil das ist irgendwo auch traurig, denn wir schaden ja massiv. Und Herr Macron, was hat der gemacht? Smartphones, also Telefone an den Schulen verboten. Ja. Der hat vielleicht diese Studie gelesen. Ihr kommt aus London, da haben Wirtschaftswissenschaftler Handyverbot an 90 Schulen untersucht, das zwischen 2002 und 2012 eingeführt wurde. Und dann haben sie sich die Schulnoten von allen 130.000 ungrad Schülern besorgt in den 5 Jahren davor und 5 Jahren nach dem Verbot. Das Schöne ist, wenn innerhalb von 10 Jahren das Verbot eingeführt wurde, dann ist es nicht schlimm, wenn irgendwann mal irgendwelche Schüler was anderes machen oder die Lehrpläne sich ändern, weil das verschmiert sich ja. Jetzt können Sie die Daten so aggregieren, dass Sie bei Punkt 0 wird in allen Schulen, egal wann das war, sozusagen mit dem Telefonverbot angefangen und dann machen Sie den Durchschnitt aller Jahresendzeugnisse, also über 130.000 waren es, und dann gucken Sie sich an, was passiert denn mit den Noten, wenn Sie Smartphone verbieten? Antwort, die werden besser. Nach einem Jahr ist der Effekt schon signifikant und dann wird er immer besser. Die werden einfach besser. Und das sind 130.000 ungrad Schüler. Und wenn Sie so viele haben, können Sie Subgruppenanalysen machen, hat man gemacht. Und da kommt raus, ganz interessant, also man hat die 20% Schwächsten genommen, die nächsten 20, die mittleren 20, die guten 20, die sehr guten 20%. Und das ist die Verbesserung durch das Smartphone-Verbot. Die schwächsten Schüler werden am meisten besser. Das passt zu etwa einem halben Dutzend Studien, die umgekehrt gezeigt haben, wenn sie Schulen digitalisieren, werden die schwachen Schüler noch deutlich schwächer. Die guten werden nicht schwächer, auch nicht besser, aber die schwachen werden noch schwächer. Das kam in 6 Studien mindestens raus. Ich kenne 6. Wenn sie dann das Digitale wegnehmen an den Schulen, werden vor allem die Schwachen besser. Bei Bitkom können Sie nachlesen, wir brauchen für jedes Hartz-IV-Empfängerkind ein digitales Endgerät und einen Internetzugang kostenlos. Denn dann würde endlich Bildungsgerechtigkeit entstehen. Sie merken, das ist ideologisches Wunschdenken. Fakt ist genau das Gegenteil. Sie schaden Schwachen durch digitale Medien am meisten. Und wenn Sie die davor schützen und bewahren, dann nützen Sie denen am meisten. Alles andere ist, wie gesagt, ideologisches Wunschdenken und nicht auf Fakten gegründet. Darüber könnte ich jetzt bis morgen früh reden. Ich habe 4 Bücher darüber geschrieben, das erspare ich Ihnen. Aber vielleicht einen Datensatz, weil der auch so klar ist. Sie kennen alle die PISA-Studien. Da werden jedes Jahr in 60 Ungradländern, also 32 OECD-Ländern und noch etwa 30 Nicht-OECD-Ländern, an Zehntausenden von Schülern, 15-jährigen Schülern pro Land, die Tests gemacht und es wird geguckt, wie schneiden die ab. Wissen Sie. Und Sie wissen am Anfang, das ist jetzt schon 20 Jahre her, als das losging, da waren die Finnen so gut und wir waren so schlecht und dann hat man Bildungsreformen gemacht und. Das sind harte Daten im internationalen Vergleich. Und jetzt hat mal Mr. PISA selber, der Herr Schleicher, der hat einfach mal 10 Jahre PISA-Daten genommen und hat gesagt, wir gucken uns mal für jedes Land an, wie haben sich die Leistungen der 15-Jährigen in diesen 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren verändert. Wurden die besser oder schlechter? Und wir gucken uns an, wie viel hat dieses Land pro Kopf Schüler in die Digitalisierung von Schulen gesteckt. Australien zum Beispiel hat im Jahr 2008 2,4 Milliarden australische Dollar genommen und Computer- und Internetzugänge für Schulen gekauft. Die haben also richtig viel investiert. Andere Länder nicht. Also Deutschland zum Beispiel hat nicht so viel investiert. Jetzt kommen die Daten. Je mehr ein Land in Computer investiert hat, desto schlechter wurde das in den letzten 10 Jahren. Nochmal, das sind Daten von Millionen von Schülern über 60 Länder. Und Sie finden eine klare negative Korrelation zwischen Investitionen in IT an Schulen und dem Lernerfolg. Also plakativer können Sie das gar nicht sagen. Ich meine, wenn ich in der Zeitung lese, wir sind hintenher mit der Digitalisierung von Schulen, ja, Gott sei Dank. Ja. Und dass wir gerade, lassen Sie mich das auch einfach sagen, dass wir gerade 5 Milliarden in die Hand nehmen vom Bund, dafür eine Grundgesetzänderung machen, um die Bildungshoheit den Ländern wegzunehmen und nach Kalifornien weiterzureichen, an Apple, Google, Microsoft und Co., ist ein Skandal erster Güte, zumal dann nämlich die Leistung der deutschen Schüler um etwa 20% vorneweg abnehmen. Also wir machen die Leistungen deutlich schlechter, dazu gibt es alle Daten der Welt, die Sie haben wollen. Ich habe Ihnen 2 gezeigt, ich könnte Ihnen noch 20 zeigen. Also wir schaden einer ganzen Generation, nehmen noch die Bildungshoheit weg, die wir in den Ländern haben, wegen unserer politischen Vergangenheit, und geben sie Monopolisten, die keine größeren Monopolisten sein können und denen es nicht um unsere Kinder geht. Die programmieren ja auch ihre Software so, dass sie Sucht erzeugt, damit man noch länger davor hockt, haben die sogar selber zugegeben, und geben diesen Firmen dann die Hoheit über die Bildung unserer nächsten Generation. Ja, sind wir wahnsinnig. Sie merken, ich kann Ihnen das nicht ganz emotionsfrei vortragen. Weil wenn man was vom Hirn versteht und wenn man sich mit Bildungsdaten auskennt, dann merkt man, es ist nicht so gut bestellt. Was kann man denn machen? Man kann viel machen. Die Koreaner zum Beispiel, Südkorea ist das digitalisierteste Flächenland, was es gibt. Die haben 100% Handynutzung bei Kindern und Jugendlichen. Die leben vom Handyexport. Samsung produziert die meisten Handys weltweit. Südkorea ist das erste Land und bislang das einzige, was Gesetze hat, um die junge Generation vor den schlimmsten Auswirkungen dieser neuen Technik, für die nie eine Technikfolgenabschätzung stattgefunden hat, schützt. Was haben die gemacht? Die haben Gesetze gemacht. Und wenn sie unter 19 sind und in Südkorea ein Handy kaufen, muss da Software drauf, die Zugang zu Pornografie und schlimmer Gewalt einfach unterbindet. Die Zeit misst, die sie täglich am Handy verbringen, im Durchschnitt in Südkorea nehmen wir 5,4 Stunden pro Jugendlichen, pro Tag, nur am Handy. Und wenn die einen bestimmten Wert überschreitet, kriegen die Eltern automatisch Benachrichtigung, kümmert euch besser um euer Kind. Und die Spieleserver werden ab Mitternacht abgeschaltet, also der Zugang dazu. Man kann also nicht die Nacht World of Warcraft durchspielen, weil der Nachbar einen anruft, spiel mit, wir verlieren gerade. Was in Deutschland passiert. Also die Südkoreaner, nochmal, die hatten 30% handysüchtige Jugendliche und die haben 95% Kurzsichtige. Wenn sie nämlich dauernd in die Kürze gucken, werden sie kurzsichtig. Das hat die Augenheilkunde nachgewiesen. In Europa sind wir jetzt bei 30%, normal wären 1-5%. Also das ist eine der körperlichen Nebenwirkungen und es gibt viele. Mein Gehirn und Ihr Gehirn hat dadurch, dass es mit der Welt umgegangen ist und dass Sie es benutzt haben, eine irre Entwicklung durchgemacht. Es wurde nämlich immer besser und dann tut's richtig gut. Aber erstens gilt der Graceful Degradation und zweitens gilt Folgendes. Für jeden Abstieg, geistiger Abstieg hat auch ein Wort, herab, Demenz. Keine Diagnose, nur eine Beschreibung, geistiger Abstieg. Gibt x Krankheiten, die das machen. Demenz ist einfach nur eine Beschreibung. So, und wenn Sie jetzt geistig runtergehen, ja, dann gilt für jeden Abstieg, auch für den Geistigen, was ganz Simples. Je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Wenn Sie also richtig gute Entwicklungen Ihrer Bildung in Kindheit und Jugend gemacht haben, dann sind Sie hier. Und wenn Sie jetzt Morbus Alzheimer kriegen oder viele kleine Infarkte, dann geht es mit Ihrem Geist bergab. Und dann sterben Sie nicht an Demenz. Warum? Sie sind schon vorher gestorben, an was anderem. Sie kriegen Ihre Demenz nämlich erst mit 150, wenn Sie von da oben absteigen. Das ist mein Punkt. Alle Bücher über Demenz, Sie können lesen, welches Sie wollen, sagen Ihnen, was ist denn der beste protektive Faktor? Soll ich joggen gehen oder was soll ich denn, oder soll ich mich gesund ernähren? Was soll ich denn machen, damit ich meine Demenz, wenn ich sie kriege, so spät wie möglich kriege? Der wichtigste Faktor, die in Kindheit und Jugend erreichte Bildung. Je gebildeter ein Mensch ist, desto später kriegt er seine Demenz. Und wir haben heute Fälle von Leuten, die sind mit 101 gestorben, die waren topfit, schon mit 20, kann man nachlesen, weil die schon mit 20 was geschrieben haben, was man nachlesen kann. Die sind mit 101 gestorben, waren nicht dement, weil sie kurz vor dem Tod noch getestet wurden, mit dem gleichen Test, den wir in der Klinik auch machen, um zu gucken, ist einer dement. Die hatten keine Demenz. Und dann waren sie tot, dann hat man ins Hirn geguckt und das Hirn war voller Alzheimer. Sowas gibt's. Alzheimer ist nicht einmal eine Krankheit des Alters. Durch die beiden Weltkriege wissen wir, dass es bei jungen Menschen schon Alzheimer geben kann, weil bei vielen Soldaten haben sie im Kopf schon Alzheimer gefunden, die waren 18 oder 20. Der jüngste Patient, nach dessen Tod man im Kopf Alzheimer gefunden hat, wissen Sie, wie alt der war? 6. Die Krankheit entwickelt sich irgendwann in ihrem Leben und fängt manchmal ganz früh an, läuft langsam, manchmal fängt es später an, läuft schneller. Was dann mit ihnen aber geschieht, das hängt davon ab, wie ihre Bildung in Kindheit und Jugend verlaufen ist. Was sie in der Schule nämlich machen, ist Demenzprophylaxe. Wenn sie zwei Sprachen sprechen und sie kriegen Demenz, egal welche, kriegen sie 5 Jahre später. Weil ihr Hirn so funktioniert, wie es funktioniert. Es ist auftrainierter. Und wenn es auftrainierter ist und es geht kaputt, ist es immer noch besser. Macht Ihnen auch klar, wie wichtig es ist, dass wir in den Schulen und den Bildungseinrichtungen wirklich alles dran setzen, das Maximum aus jedem rauszuholen. Und da sind wir heute meilenweit von entfernt. Ja, ganz klar. Sensorik und Motorik ist das, womit Ihr Hirn nach außen kommuniziert. Höhere Denkareale haben ja gar keine Verbindung nach außen. Und wenn Sie Ihre Kindheit mit Wischen über eine bedeutungslose, eigenschaftslose Oberfläche, unabhängig vom Bild, immer mit der gleichen Handbewegung. Normalerweise hat man eine andere Bewegung, wenn ich das anfasse oder das. Das heißt, ich lerne, die Dinge auch haptisch sozusagen zu diskriminieren. Und so lerne ich überhaupt die Dinge in der Welt, indem ich sie begreife, was nicht begrapschen heißt, sondern verstehen. Und das liegt daran, an die Bedeutung der Sensomotorik, die ist in der Sprache, also die ist da. Und wenn Sie jetzt die Sensomotorik mit Füßen treten oder Ihr Kind mit Füßen treten lassen, indem Sie ihm im Kindergarten schon ein iPad geben, wo es nur noch so macht. Ja, wer im Kindergarten vor allem wischt, dessen Bildungskarriere endet als Putzfachkraft. Das müssen Sie sich klar machen, weil das Denkvermögen hat gar keine Chance, sich zu entwickeln, weil der Boden, wo der Input herkommt, fehlt. Ich bin heute optimistischer denn je, lassen Sie mich optimistisch aufhören. Also Tim Cook, der Apple-Chef, sagt, also für meinen Neffen ist doch ein iPad nichts in der Schule. Die Holländer hatten Steve Jobs-Klassen, das ist pleite gegangen und das hat vor allem auch nicht funktioniert. Also das waren erste Klassen, die bekamen alle Schüler ein iPad, aber die lernen dann eben weniger. Ja. Man macht das Lernen nämlich aktiv kaputt, muss man wissen. In Amerika finden Sie x Publikationen, wir wollen keine Schulen mit Computern haben, weil da lernen die Kinder weniger. Nur wir machen jetzt als letztes das, was andere schon gemacht haben und verdummen unsere Kinder und wir nehmen Milliarden dafür in die Hand. Diejenigen, die sagen, wie toll alles ist oder es gibt keine Schäden, die haben einfach nichts gelesen oder wollen nichts lesen. Nochmal, Technikfolgenabschätzung hat nicht stattgefunden. Aber wir sind im Moment Zeitzeuge einer Entwicklung, die darauf hinausläuft, dass wir die Gesundheit, die Bildung und sogar die Grundfesten unserer Demokratie von der nächsten Generation den Profitinteressen der 5 reichsten amerikanischen Firmen, welche auch die reichsten der Welt sind, überlassen, was wir derzeit tun. Sollten wir nicht machen. Danke fürs lange Zuhören.
Verdummen unsere Kinder durch die Digitaloffensive des Bundes und der Länder? Manfred Spitzer ist umstritten, auch unter Fachleuten. Der Hörsaal regt zum Nachdenken an, weil das, wovon Spitzer überzeugt ist, nachvollziehbar erscheint. Ein Grund für euch, weiterzuforschen. Macht das, googelt, lest Bücher, schaut Videos. Die Neurowissenschaften sind zu einem der faszinierendsten Forschungsbereiche des 21. Jahrhunderts geworden. Sowohl Manfred Spitzer als auch wir werden in 10 Jahren viele neue Erkenntnisse darüber haben, wie unser kompliziertes und komplexes Gehirn tatsächlich funktioniert.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.